Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Wir schreiben die August-Folge. Wir haben Mitte Juli, die EM ist vorbei und mein Name ist immer noch Philipp Lukas. Ich darf Sie heute durch unsere August-Folge führen. Wir haben einige Themen mitgebracht und ich bin auch wieder nicht allein. Ich habe wieder zwei Mitstreiter dabei, wie beim letzten Mal, das eingespielte Team. Wenn ich nach links gucke, ist die Nathalie Sieb von unserem Frankfurter Standort wieder dabei. Hi Nathalie.
Grüß dich, Philipp.
Schön, dass du da bist. Und dann schaue ich wieder nach rechts. Heuschnupfen mehr oder weniger überwunden. Frank Schöne aus München angereist. Auch wieder schön, dass du da bist, Frank.
Servus, Philipp. Wir sind voll motiviert.
Perfekt, das höre ich gern. Und dann starten wir auch schon voll motiviert in die Steuerpolitik. Vor der Sommerpause ist dann doch nochmal ein bisschen was passiert, überraschenderweise. Da fangen wir direkt an mit einem Regierungsentwurf für eine Wachstumsinitiative für die neue wirtschaftliche Dynamik. Das hat die Bundesregierung am 5.7. auf den Weg gebracht. Da habe ich jetzt mal drei Punkte mitgebracht, was jetzt in Zukunft geplant werden soll. Und zwar der erste Punkt, die Verbesserung der Abschreibungsbedingungen. Unter anderem wird hier diskutiert, ob eventuell die degressive AFA verlängert und auch verbessert wird, was natürlich für die Steuerpflichtigen ein ganz schönes Thema wäre. Dann der zweite Punkt, der hervorzuheben ist, ist die erneute Erhöhung der Forschungszulage um 2 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro, sodass man dann hier bis zu 3 Millionen Euro an Zulagen bekommen kann, für die KMUs sogar noch mehr. Und der dritte Punkt, das ist, ja, sag ich mal, ein Zukunftsplan. Die Mehrarbeit soll honoriert werden, das heißt, Überstunden sollen steuerlich begünstigt werden. Also mit, ja, das soll wahrscheinlich dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegengewirkt werden, sodass die Leute, die dann mehr arbeiten wollen, dann entsprechend auch mehr Netto vom Brutto haben. Dann gehen wir direkt in den zweiten Referentenentwurf. Beziehungsweise die zweite, ja, wichtige News, die wir haben. Und zwar ist das der Referentenentwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes für 2024. Den ersten hatten wir in der letzten Folge schon erwähnt. Jetzt kommt der zweite Vorschlag, beziehungsweise ja, der Referentenentwurf für das zweite Jahressteuergesetz. Und hier sind ein paar Sachen drin, die nicht so erfreulich sind. Da kommt nachher beim Steuerknüppel noch etwas mehr, weil das ist ein richtiger Knüppel. Und dann haben wir noch zwei schöne Sachen, beziehungsweise der eine ist schön oder die eine ist schön und der andere eher weniger erfreulich. Und zwar soll für die gemeinnützigen Organisationen die zeitnahe Mittelverwendung abgeschafft werden. Und das würde dann auch dazu führen, dass jetzt hier die Mittelverwendungsrechnung wegfallen würde. Das ist natürlich, ja, bürokratietechnisch gesehen eine Riesenentlastung. Da können wir nur hoffen, dass das zeitnah umgesetzt wird und auch nächstes Jahr schon Anwendung findet. Und der weitere Punkt, das haben Sie wahrscheinlich in der Presse schon gehört, die Steuerklassenkombination 3 und 5, die soll wegfallen und es soll das sogenannte Faktorverfahren dann eingeführt werden. Das, ja, sorgt für Kritik, weil man mit dieser Steuerklassenkombination ein bisschen spielen kann, sodass dann auch unterjährig mehr Netto vom Brutto bleibt. Und hier soll eben dieses Faktorverfahren unterjährig zu einer gleichmäßigen Verteilung der Steuerlast auf die Ehepartner dann führen. Aber da erstmal keine Panik, das soll nicht vorm 01.01.2030 auf den Weg gebracht werden. Ja, dann haben wir noch einen dritten Punkt, der kam jetzt Anfang der Woche bzw. Ende letzter Woche am 12. Juli. Da hat das Bundesfinanzministerium zwei unabhängige Expertenkommissionen eingesetzt. Die sollten mal konkrete Vorschläge erarbeiten, wie man denn das, ja, Steuerrecht zukunftsfähig macht und auch ein bisschen modernisiert und vereinfacht. Da sind jetzt 400 Seiten Papier rausgekommen. Da sind sehr, sehr viele gute Punkte mit drin. Und da sind wir natürlich gespannt, was der Bundesfinanzminister Christian Lindner, ja, damit macht. Und hoffen natürlich, dass da von den Verbänden diese Vorschläge entsprechend auch weitgehend umgesetzt werden.
Ich habe gehört, die Pendlerpauschale steht zur Disposition.
Das wäre unter anderem
ein Punkt. Da ist es schon mal ziemlich durch die Medien gerauscht.
Genau, das war ein Punkt, der da relativ breit getreten wurde. Da sind wir mal gespannt, was da alles passiert. Und wenn wir dann auch konkrete, ja, Vorschläge haben, die vom BMF dann auch ins Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden, dann greifen wir das natürlich auch gerne wieder auf. Ja, dann beenden wir damit die Steuerpolitik und bevor wir dann zum fachlichen Teil kommen, ich habe es eben schon erwähnt, die EM ist vorbei und unsere treuen Hörer erinnern sich noch, vor zwei Folgen hatten wir ein Gewinnspiel oder ein Tippspiel für die EM ausgerufen und Heurido, wir haben einen Gewinner, es hat tatsächlich jemand auf Spanien getippt. Das Finale war extrem spannend, weil wir hatten einen Spanien-Tipp und einen England-Tipp. An dieser Stelle Gruß an Florian Mack, der auf England getippt hat, das ist leider nichts geworden, aber wir können uns natürlich jetzt mit dem Gewinner freuen. Und zwar auf Spanien getippt hat der Reinhard Puscher aus dem schönen München. Und da werden wir uns natürlich jetzt zeitnah mit dem Gewinn, also mit dem Spanien-Trikot melden. Und ja, unsere treuen LinkedIn-Follower, die werden natürlich dann auch nicht enttäuscht. Da wird da wahrscheinlich dann auch ein Foto hochgeladen. Ja, dann nochmal danke an alle Teilnehmenden. Und ja, das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Wir freuen uns natürlich, dass so viele mitgemacht haben. Und das motiviert uns dann natürlich auch, ja, für das nächste Gewinnspiel, dass wir da wieder was ausrufen. Dann springen wir in den fachlichen Teil. Da starten wir am besten mit der Einkommensteuer. Da habe ich hier ein blaues FSC. Das bedeutet, der Frank hat uns hier ein Thema mitgebracht und die Überschrift lautet Zufluss nicht ausgezahlter Tantiemen bei beherrschenden Gesellschafter Geschäftsführern, Frank.
Immer wieder ein spannendes Thema im Mittelstand. Hier hatte der BFH einen Fall zu entscheiden über den Zufluss einer Tantieme an einen beherrschenden Gesellschafter Geschäftsführer. Der Fall lag wie folgt. Wir hatten eine GmbH mit einem Gesellschafter Geschäftsführer, der war zu 100% beteiligt. Und im Arbeitsvertrag hatte der eine Tantieme-Zusage in Höhe von 20% des Jahresüberschusses. Und zahlbar sollte die Tantieme sein, einen Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses. Die Praxis sah dann anders aus, nämlich es wurde keine Tantieme ausbezahlt und es wurde auch keine Tantieme im Jahresabschluss passiviert. Das Finanzamt nahm trotzdem einen Zufluss an, weil es von der Fälligkeit ausging und berief sich dabei auf ein BMF-Schreiben aus dem Jahr 2014, 12. Mai 2014, was sagt, unabhängig davon, was da in der Bilanz ausgewiesen ist, wird die Tantieme fällig und ein Zufluss angenommen beim beherrschenden Gesellschafter Geschäftsführer. Und dem ist nun der Bundesfinanzhof entgegengetreten und stellt hierzu fest, erstens, wenn die Tantieme nicht passiviert ist, dann ist sie auch nicht fällig. Und damit ist zweitens auch kein Zufluss anzunehmen. Der Grund der Nichtpassivierung soll dafür egal sein. Aber drittens, jetzt der Wermutstropfen für den Kläger, eventuell erfolgte doch ein Zufluss, nämlich dann, wenn hier eine verdeckte Einlage vorgelegen haben sollte, wenn nämlich der Gesellschafter Geschäftsführer auf bestehende Ansprüche bereits verzichtet hat. Und demzufolge, der BFH konnte jetzt den Fall nicht abschließend entscheiden. Er verwies den Fall zurück an das Finanzgericht, an die Vorinstanz, weil eben hier entsprechende Tatsachen gefehlt haben. Aber Conclusio aus der Sache ist, also erstens, nicht jede Fälligkeit führt zum Zufluss, also jede vertraglich vorgesehene Fälligkeit. Aber es ist trotzdem Vorsicht geboten, weil natürlich hier nahe liegt, dass man die Fälligkeit über eine verdeckte Einlage dann doch produziert und damit eine Steuerpflicht.
Auf jeden Fall spannender Fall. Also es erinnert fast an eine Steuerberaterprüfung. Das könnte auch so ein Teil aus der Körperschaftssteuerprüfung sein, weil alle Themenbereiche des Körperschaftssteuerrechts abgedeckt. Besten Dank für die Vorstellung und ja, wenn Sie in der Praxis ähnliche Berührungspunkte haben, hier immer dran denken und dann entsprechend auch aufpassen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Lohnsteuer, also bleiben wir im Ertragssteuerrecht. Da hast du noch ein weiteres Thema mitgebracht und zwar gibt es hier ein Finanzgerichtsurteil aus 2024 vom 14.05. und das hat sich beschäftigt mit der Behandlung der Aufwendung für eine Feier des Arbeitgebers anlässlich einer Verabschiedung eines Arbeitnehmers, Frank.
Richtig, dafür muss man in die Lohnsteuerrichtlinien springen, nämlich in die Richtlinie 19.3 Absatz 2. Und da sind zwei Fälle geregelt, die zum einen zu Arbeitslohn führen, nämlich die Verabschiedung eines Mitarbeiters. Die soll Arbeitslohn sein, wenn die Kosten je Teilnehmer 110 Euro überschreiten. Ja, das ist die Nummer 3. Und die Nummer 4 sagt, ein runder Geburtstag eines Mitarbeiters, der soll dann kein Arbeitslohn sein. Also immer Festivitäten dafür, die der Arbeitgeber ausrichtet anlässlich dieser Events. Und der soll nur insoweit Arbeitslohn sein, als der Arbeitnehmer selber und Angehörige an diesem Fest teilnehmen, wenn die Kosten 110 Euro überschreiten. Und so ein Fall ist jetzt vor dem Finanzgericht Niedersachsen gelandet und dieses fand diese Regelung nicht konsistent. Folgender Fall lag da zur Entscheidung vor. Es wurde ein Vorstand verabschiedet, ein langjähriger. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger eingeführt. Gastgeber der Feier war die Firma. Und die Gäste wurden nach geschäftlichen Aspekten ausgesucht. Also es war schon dem Sachverhalt nach eher eine geschäftlich motivierte Veranstaltung. Und das Finanzamt nahm hier Arbeitslohn an, unter Berufung eben auf jene Stelle in den Lohnsteuerrichtlinien. Das Finanzgericht hat das anders gesehen und hat gesagt, also es kommt erstmal auf den Einzelfall an. Und hier liegt aber kein Arbeitslohn vor, weil diese Veranstaltung vor allen Dingen im betrieblichen Interesse war. Und es nahm insoweit eine Pauschbesteuerung an für Kosten des Ausscheidenden und seiner persönlichen Gäste. Also nur sehr beschränkt Lohnsteuer und das auch noch pauschal besteuert. Das hat das Finanzamt jetzt hier nicht auf sich sitzen lassen und Revision beim BFH eingelegt, die auch zugelassen wurde. Mal abwarten, wie da letztlich der BFH dann final drüber entscheiden wird.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das dann weiter gehen sollte, und da kann man eigentlich nur empfehlen, ja, bei so einer Feier dann entsprechend auf die Gästeliste aufpassen, mal gucken, dass man eher betriebliche Kollegen oder ja Network-Partner dann entsprechend einlädt, dann hat man da eventuell auch weniger Stress.
Ja, ich denke mal, es kommt tatsächlich wirklich auf den einzelnen Sachverhalt an, wenn die Firma einlädt und die Gäste vor allen Dingen nach geschäftlichen Kriterien aussucht, dann finde ich, ist das klar eine betriebliche Veranstaltung, unabhängig davon, ob da jetzt ein runder Geburtstag begangen wird von einem Geschäftsführer oder ob der Geschäftsführer jetzt ausscheidet. Also diese Unterscheidung ist eigentlich auch Quatsch,
finde ich,
so wie sie in Lohnsteuerrichtlinie getroffen wird.
Bin ich absolut bei dir. Das lässt sich auf jeden Fall gut begründen. Nach dem Pauseneinspieler wechseln wir die Steuerart. Wir gehen in die Schenkungssteuer und da hat die Nathalie uns zwei Fälle mitgebracht. Wir fangen direkt mit dem ersten an. Das ist die Anwendung des 90% Einstiegstests bei Handelsunternehmen. Und hier gibt es ein BFH-Urteil aus 2023 bzw. die Ländererlasse der obersten Finanzbehörden von 2024, Nathalie.
Ja, es gibt einen neuen gleichlautenden Ländererlass vom 19. Juni diesen Jahres zur Verwaltungsvermögensquote nach § 13b des Erbschaftssteuergesetzes. Und wie du ja schon eingangs gesagt hast, es geht um den 90-prozentigen Einstiegstest bei der betrieblichen Erbschaftssteuer. Nochmal kurz zur Erläuterung. Also Verwaltungsvermögen ist ja in § 13b Absatz 4 Erbschaftssteuergesetz abschließend aufgezählt und gilt als nicht aktives, schutzwürdiges, betriebliches Vermögen und soll im Grundsatz nicht begünstigt werden. Bei Gesellschaften mit sehr umfangreichem Verwaltungsvermögen, also mindestens 90%, sah der Gesetzgeber hohes Gestaltungspotenzial seitens der Steuerpflichtigen, sodass damit die komplette Absage einer Begünstigung nach § 13a des Erbschaftssteuergesetzes verbunden wurde. Der Erlass nimmt Bezug auf das BFH-Urteil vom 13. September 2023. Und in dem Urteil ging es um ein Handelsunternehmen mit dem Hauptzweck einer originär gewerblichen Tätigkeit. Insbesondere bei Handelsunternehmen verhält es sich so, dass sie einerseits hohe Forderungsbestände und andererseits hohe Schuldenquoten aufweisen. Und beides, also hoher Schuldenbestand und hoher Forderungsbestand, wirken sich negativ auf den 90%-Test aus und treiben das Verwaltungsvermögen in die Höhe. Das erkannte auch der BFH in seinem anwenderfreundlichen Urteil und entschied, dass die betrieblich veranlassten Schulden von den Finanzmitteln bei Handelsunternehmen abzuziehen sind. Der Schuldenabzug sei systematisch und aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Der gleichlautende Ländererlass stellt also klar, dass die Anwendung des BFH-Urteils über den entschiedenen Sachverhalt hinaus nicht auf typische Handelsunternehmen begrenzt ist. Und damit äußert sich der Erlass zur Ausweitung auf weitere Fallkonstellationen. Darüber hinaus werden folgende Punkte näher erläutert. Einmal die Maßgaben für den 90%-Test, die Prüfung des Vorliegens des Hauptzwecks für die Gewerblichkeit unter anderem und die Anwendung des Gestaltungsmissbrauchs nach § 42 der Abgabenordnung.
Ja, besten Dank für die Vorstellung. Wie du schon gesagt hast, ein anwenderfreundliches Urteil und ein anwenderfreundlicher Erlass der obersten Finanzbehörden. Deshalb alle Betroffenen hier auf jeden Fall Augen auf, reinschauen und sich das im Hinterkopf behalten.
Aber letztlich nur konsequent, ne? Also gerade Unternehmen mit einem hohen Forderungsbestand und hohen Schulden wären ja letztlich jedes Mal aus der Begünstigung rausgefallen. Und das ist systematisch an der Stelle ja nicht richtig, speziell im Handel. Ne?
Ja, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, dass die obersten Finanzbehörden sich dann auch so konkret positionieren und auch der BfH hier interveniert hat. Genau, dann gehen wir in ein weiteres BfH-Urteil vom 28.02.2024. Nathalie, da hast du noch das Parkhaus als erbschaftssteuerrechtlich nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen.
Ja, also wir bleiben quasi steuerlich beim Verwaltungsvermögen. Und der zweite Senat des BfH hatte im konkreten Fall zu entscheiden, ob es sich bei einem Parkhaus um nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen handelt. Und diese Frage hat der BfH bejaht. Das Parkhaus gehörte zum ertragssteuerlichen Betriebsvermögen. Und der Kläger ging davon aus, dass es sich in der Folge auch um begünstigungsfähiges Betriebsvermögen handele. Die Kernaussage des BfH lautete allerdings, jedwede Form der Überlassung von Grundstücken oder Grundstücksteilen an Dritte führt zu schädlichem Verwaltungsvermögen im erbschaftssteuerlichen Sinne, sofern nicht einer der gesetzlich normierten Rückausnahmen greift. Weitergehend hat der BfH die seitens der Finanzverwaltung in den Erbschaftssteuerrichtlinien zu 13b aufgeführten Rückausnahmen für nicht mit dem Gesetzeswortlaut vereinbar erklärt. Für den zweiten Senat ist der gesetzliche Rückausnahmekatalog also abschließend. Das heißt, dass künftig Hotels, Pensionen, Campingplätze und vergleichbare Betriebe, bei denen es zur Überlassung von Flächen kommt, nicht mehr privilegiert sind. Die Entscheidung hat damit erhebliche Breitenwirkung, denn der BfH stellt sich ausdrücklich gegen die Auffassung der Finanzverwaltung in den Erbschaftssteuerrichtlinien und er entkoppelt die ertragssteuerliche Gewerblichkeit vom begünstigungsfähigen Betriebsvermögen im erbschaftssteuerlichen Sinne. Wir dürfen also gespannt sein, ob die Finanzverwaltung mit einem Nichtanwendungserlass auf das BfH-Urteil reagiert oder ob der Gesetzgeber tätig werden muss, um den gesetzlichen Rückausnahmekatalog erweitern muss. Für die Gestaltungsberatung bleibt derzeit nur die Absicherung einer vorweggenommenen Erbfolge auf Grundlage einer verbindlichen Auskunft.
Aber das ist schon erstaunlich, dass solche Fälle, wo eigentlich die Finanzverwaltung eine günstige Regelung trifft für den Steuerpflichtigen, dass die beim Gericht landen. Ne?
Ja, die Konstellation ist immer sehr, sehr spannend.
Immer wieder, ne?
Definitiv, ja. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, also hier jetzt gerade der Hinweis an die schriftlichen und mündlichen Steuerberaterprüfungen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch gerne mal abgefragt wird, weil das ja auch... ja, sag ich mal, sich gut im Sachverhalt verpacken lässt. Daher Augen auf und das im Hinterkopf behalten. Ja, besten Dank, Nathalie, für die beiden Schenkungssteuerthemen. Dann machen wir noch vor dem nächsten Pauseneinspieler einen kurzen Einschub aus dem internationalen Steuerrecht. Hier gab es Neuigkeiten bei Pillar 1. Ganz kurz, um sie abzuholen, was ist Pillar 1 oder worum geht's hier? Es geht nicht mehr oder weniger um die Neuverteilung von Besteuerungsrechten im Kontext der digitalen Wirtschaft. Also man kann sich das so vorstellen, Facebook sitzt ja in Amerika vorzugsweise. Und wenn die jetzt in irgendeinem anderen Land ohne Betriebsstätte dann mit ihren Nutzern Geld verdienen, hatten die Staaten natürlich überlegt, ob man diese Verdienste nicht irgendwie besteuern kann oder auch dieses Besteuerungssubstrat nicht irgendwie anders verteilen kann. Das sollte Pillar 1 mehr oder weniger aufgreifen. Und hier hatten sich viele Staaten zusammengesetzt und hatten eigentlich geplant, eine Digitalsteuer oder diese Säule 1 einzuführen. Und die OECD war da sehr motiviert und wollte eigentlich bis Ende Juni 2024 eine Einigung erzielen. Und ja, die Frist ist jetzt Ende Juni ausgelaufen. Wir schreiben Mitte Juli, es gab noch keine Übereinstimmung, also keinen Konsens. Und das bedeutet, dass Pillar 1 oder die Säule 1 erstmal nach wie vor auf Eis gelegt ist. Und das haben jetzt natürlich einige Länder aufgegriffen und die planen jetzt, eigene Digitalsteuern einzuführen oder ihre bisherigen Regelungen beizubehalten. Also Kanada macht jetzt zum Beispiel den ersten Vorstoß, dass da was vorgelegt werden soll bzw. eingeführt werden soll. Und ja, überraschend tut es mich jetzt nicht, aber die EU hat natürlich direkt in die Kerbe reingehauen und die planen jetzt eine eigene unionsweite Digitalsteuer, um zumindest europaweit eine Harmonisierung herbeizuführen. Also da wird demnächst vermutlich was kommen, da wird die nächste Richtlinie kommen, worauf man sich dann vorbereiten kann. Und das wird dazu führen, dass man sich mit dem Thema auf jeden Fall europaweit beschäftigen muss.
Ja, mal schauen, ob die sich trauen, sich dann mit den Amerikanern anzulegen.
Ja, schauen wir mal. Wenn der Donald Trump eventuell an die Macht kommt, gucken wir mal, wie offen oder wie gesprächsbereit der für so eine Einführung ist. Wird auf jeden Fall spannend und auch im nächsten Jahr nicht langweilig, so viel vorab. Genau, da gibt's noch eine Bürokratiekeule, die würde ich jetzt noch gerade rausholen, weil das europäische Lieferkettengesetz bzw. das europäische Lieferkettenrichtlinien wurde im Amtsblatt veröffentlicht. Das heißt, da wird's jetzt auch bis Juli 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Da kommen die nächsten Bürokratiehürden auf die Steuerpflichtigen und Konzerne zu. Insoweit hier sich schon mal mit dem Thema beschäftigen.
Und Berichtspflichten vor allen Dingen auch.
Berichtspflichten kommen auch. Die Wirtschaftsprüfer werden sich auch freuen. Da wird es die nächsten Monate, Jahre viel zu tun geben. Und auch da in dem Bereich wird es leider nicht langweilig werden. Dann würde ich vorschlagen, machen wir noch einen kurzen Pauseneinspieler und dann gehen wir in den Bereich der Grundsteuer. Ja, ein blaues NSI leuchtet auf. Die Nathalie hat uns noch einen Fall aus der Grundsteuer mitgebracht. Da übergebe ich dir dann direkt das Wort.
Ja, nachdem der BfH bei der neuen Grundsteuer kürzlich im Einzelfall die Aussetzung der Vollziehung gewährt hatte, reagierte die Finanzverwaltung mit koordinierten Ländererlassen vom 24. Juni diesen Jahres. Danach wird der Nachweis eines niedrigeren Gemeinwertes im sogenannten Bundesmodell in bestimmten Fällen ermöglicht und einem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bei Vorliegen der Voraussetzungen stattgegeben. Das Urteil hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge genannt. Und das BMF hat darüber hinaus angekündigt, dass voraussichtlich im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2024 die Nachweismöglichkeiten auch ins Gesetz kommen sollen. Zum Paragraphen 220 des Bewertungsgesetzes sollen sie aufgenommen werden.
Perfekt. Dann endlich mal gute Nachrichten für die Steuerpflichtigen. Das nehmen wir gerne mit. Und Nathalie, besten Dank für die Vorstellung. Dann wechseln wir in die Farbe Orange. Wir haben noch was aus der Umsatzsteuer mitgebracht. Das stellt auch die Nathalie vor. Und zwar gab es hier ein EuGH-Urteil. Und da kannst du uns mal erzählen, was das mit der Organschaft zu tun hat.
Ja, der Europäische Gerichtshof hat am 11. Juli geurteilt in der Rechtssache Finanzamt T zum Thema der Nichtsteuerbarkeit der Innenumsätze in der Organschaft. Und werden zwischen Personen Leistungen gegen Entgelt erbracht, die finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eng verbunden sind, dann unterliegen sie nicht der Umsatzsteuer, also sind nicht steuerbar. Und die Personen, also leistender Unternehmer und Leistungsempfänger, gehören dann zu einer Mehrwertsteuersystemgruppe, bei uns ja die umsatzsteuerliche Organschaft, und werden als ein Steuerpflichtiger bestimmt. In dem nun entschiedenen Verfahren hatte der BfH den EuGH angerufen, um zu klären, ob die innerorganschaftlichen Umsätze steuerbar sind. Und konkret ging es um den Anwendungsbereich, wenn der Leistungsempfänger nicht oder nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, da ansonsten die Gefahr von Steuerverlusten bestünde. Die Richter des EuGHs haben nun entschieden, dass die Nichtsteuerbarkeit der Innenumsätze der umsatzsteuerlichen Organschaft nicht gegen Unionsrecht verstößt. Also es bleibt alles beim Alten.
Perfekt. Das heißt, wieder gute Nachrichten für die Steuerpflichtigen. Ist doch schön, dass du auch einen Blog hast mit vielen schönen Nachrichten.
Absolut.
Und, ja,
ich glaube, da hat man bei manchen Firmen ganze Geröllhalten.
Ja, definitiv.
Ich meine, der Antrag des Generaleinwalts ging ja schon in die Richtung, aber dass der EuGH jetzt so entschieden hat, hat sicher vielfach für Erleichterung gesorgt.
Ja, da kann man nur auf Holz klopfen. Das ist schon gut, dass das so entschieden wurde, weil das wäre unschön gewesen. Ja, dann gehen wir ins Verfahrensrecht, wechseln zur Farbe Blau. Dein Name ist auch blau hinterlegt, Frank. Da kannst du direkt das erste Thema vorstellen. Das ist das Postmodernisierungsgesetz. Das ist, glaube ich, sowas, an der Zukunfts- oder Zugangsvermutung wurde seit, keine Ahnung wie viele Jahrzehnten, nicht gerüttelt. Deshalb ist das auch ein ziemlicher Kracher, den du damit
gebracht
hast.
Genau, das Postrechtsmodernisierungsgesetz. Ja, spannendes Thema. Und zwar das Postrechtsmodernisierungsgesetz sagt, dass ab 2025 die Laufzeitvorgabe für Briefe um einen Tag verlängert wird. Ja, Briefe spielen ja immer weniger eine Rolle. Heutzutage wird ja viel mehr elektronisch kommuniziert. Deswegen hat man das etwas gelockert hier. Und weil eben diese Laufzeitvorgabe für die Post gelockert wird um einen Tag, wird auch die Zugangsvermutung von Verwaltungsakten entsprechend angepasst. Das sind ja bisher 3 Tage, ja. Und diese werden ebenfalls um einen Tag verlängert. Bisher hat man eben die Zugangsfiktion gehabt am 3. Tag nach Aufgabe zur Post. Und ab 1.1.25 ist das eben am 4. Tag nach Aufgabe zur Post. Das heißt aber auch, dass überall dort, wo entsprechende Fristen berechnet werden, beziehungsweise Vorsorge getroffen wird, in Kanzleien zum Beispiel, Fristenbuchführung und so weiter, dass das entsprechend dann auch organisatorisch angepasst werden muss.
Genau. Da haben wir jetzt einen Tag länger Zeit, bestenfalls, wenn natürlich der Brief auch einen Tag früher zugestellt wird. Aber dann 4 Tage im Hinterkopf behalten, ab 1.1.2025. Und ja, viele werden wahrscheinlich mit DATEV arbeiten und da wird das dann automatisch umgestellt. Aber ist natürlich mehr als angemessen, weil man ja schon gemerkt hat, dass die Briefe teilweise doch relativ lange unterwegs sind. Ja, gehen wir ans zweite Thema. Da hast du noch einen Referentenentwurf vom BMF bezüglich der Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschaftsidentifikationsnummern mitgebracht. Da gibt es einen Vorstoß.
Genau, die Wirtschaftsidentifikationsnummer soll jetzt tatsächlich eingeführt werden. Da gibt es eben jetzt einen Referentenentwurf zur Vergabe. Die rechtlichen Grundlagen dafür, die gibt es ja schon seit 2003, ne? Paragraph 139c der Abgabenordnung. Die Identifikationsnummern für natürliche Personen, die gibt es ja schon einige Jahre. Und jetzt soll eben das Ganze auch für wirtschaftlich Tätige eingeführt werden. Und vorgesehen in dem Entwurf ist der 30.09.24, halte ich jetzt für relativ sportlich, aber es steht da mal so drin. Man will aber erstmal anfangen mit den wirtschaftlich Tätigen, die eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben. Die Wirtschaftsidentifikationsnummer soll genauso aufgebaut sein. Und man will die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dann auch als Wirtschaftsidentifikationsnummer gleich verwenden. Ja, dann ist das also identisch, macht dann für die Verwaltung auch entsprechend weniger Arbeit. Zugeteilt wird das Ganze durch das BZST. Da erfolgt dann auch eine entsprechende Info. Und ja, Bedeutung hat das im Grunde genommen jetzt schon in verschiedenen rechtlichen Vorschriften. Ich nenne da nur mal drei. Ne? Das ist Paragraph 20 Grunderwerbsteuergesetz. Die Anzeige von Vorgängen, die sieht vor, dass man diese Identifikationsnummer nennen muss. Paragraph 45b Einkommensteuergesetz, Kapitalertragssteuerbescheinigungen oder auch Paragraph 89a Abgabenordnung vor Abverständigungsverfahren. Das steht da alles schon lang drin. Es gab noch diese Nummern noch nicht. Jetzt wird das Ganze so langsam scharf geschaltet und man muss sich dann entsprechend auch darauf einstellen, dass diese Nummer dann dort, wo vorgesehen, verwendet werden muss.
Ja, sind wir mal gespannt, ob der 30.09. dann gehalten wird und ich denke mal dann spätestens der Oktober- oder November-Ausgabe werden wir da nochmal genauer drauf eingehen beziehungsweise dann eventuell Vollzug melden können. Ja, springen wir vom Verfahrensrecht in den Steuerknüppel. Das heißt, unser fachlicher Teil ist mehr oder weniger abgeschlossen. Ich sage mehr oder weniger, weil der Steuerknüppel, der ist jetzt aus dem Referentenentwurf des zweiten Jahressteuergesetzes 2024 raus. Weil es ist schon wieder ein ziemlicher Knüppel, der da vorgeschlagen wird oder ja vorgesehen ist. Im Rahmen des Wachstumschancengesetzes hatten wir das ganze Thema schon mal. Das ist die Meldepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung, also eine Anzeigepflicht, ähnlich DRC6, dann halt nur fürs Inland. Das wurde damals wegen zu hoher Bürokratiehürden dann Gott sei Dank nicht ins Gesetz reingenommen, ins Wachstumschancengesetz, weil auch die im Bundesrat bestehenden Mehrheitsverhältnisse da sich dagegen gestellt haben. Wir hoffen natürlich, dass der erneute Plan der Einführung jetzt wieder vom Bundesrat abgewiegelt wird, weil ja, an den Modalitäten hat sich nichts geändert. Es wäre nach wie vor ein relativ großer bürokratischer Aufwand für alle Steuerpflichtigen, dann jetzt entsprechend auch die innerstaatlichen Steuergestaltungen zu melden. Von daher können wir nur hoffen, dass die Verbände jetzt hier deutlich entgegentreten und dass die Argumente dann auch beim Finanzminister Herr Lindner ja Gehör finden und dass das Thema dann entsprechend aus dem Regierungsentwurf dann rausgenommen wird. Also hier auf jeden Fall dranbleiben. Sollte das kommen, hätte man zwar noch ein bisschen Zeit, also nicht vor 31.12.2028 würde das dann kommen, aber nichtsdestotrotz, da sollte man auf jeden Fall auf der Höhe sein. Falls es doch wieder erwarten eingeführt werden sollte, sollte man sich vorbereiten. Ja, mit dem Steuerknüppel gehen wir dann zu einer ja, schöneren Nachricht, sag ich mal. Wir haben die Statistik des Monats und der Juli bietet sich da mehr oder weniger an. Und zwar gibt es im Juli den sogenannten Steuerzahler-Gedenktag. Der ist jetzt dieses Jahr auf den 11. Juli gefallen, genauer gesagt um 11.08 Uhr. Was bedeutet das? Die Steuerbelastung in Deutschland, die liegt ja aktuell von jedem Euro bleiben 47,4 Cent übrig. Im Ergebnis sind dann halt 52,6 Cent weg an Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Sozialversicherung etc. Ja, und wenn man das mal auf das Kalenderjahr hochrechnet, würde man rein theoretisch bis zum 11. Juli bis 11.08 Uhr für den Staat und die Sozialversicherungsträger arbeiten und ab 11.09 Uhr in die eigene Tasche arbeiten.
Das war ja fast ein halbes Jahr, oder? Also das ist ganz ausgezeichnet.
Fast, ja. Ja, ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht. Die ist jetzt nicht besonders gut. Also letztes Jahr war der Tag der 12.
Ich
Juli.
Ich wollte gerade sagen, der war noch mal später sogar.
Der war mal später, letztes Jahr 12. Juli, jetzt haben wir 12 Stunden.
Ja, also das... Irgendwann sind wir dann im Januar wahrscheinlich.
Vielleicht im Januar nächsten Jahres, ja. Das ist wahrscheinlicher, als dann, dass das im Januar fällt. Ja, und dann haben wir uns mal gedacht, gucken wir mal in den Ländervergleich in OECD und die europäischen Nachbarn. Und da sind wir natürlich auf den Spitzenplätzen. Das ist ja auch immer mal in der Presse drin, wenn man sich überlegt, dass 52,6 Cent an den Staat und die Sozialversicherungsträger fallen. Das ist ja im Vergleich viel zu viel. Und das wäre natürlich schön, wenn der Herr Lindner zusehen würde, dass der Tag eventuell nächstes Jahr sogar ins erste Halbjahr fällt. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, mit der positiven Nachricht, dass der Tag wenigstens einen Tag früher ist als im Vergleich zu letztem Jahr, wollen wir dann die Statistik des Monats beschließen. So viel dann zu unseren steuerlichen Themen, zu unserem Steuerknüppel und der Statistik des Monats. Dann sind wir durch. Dann bedanke ich mich bei meinen Mitstreitern, Mitstreiterinnen. Nathalie, schön, dass du wieder dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und auch Frank, schön, dass du wieder aus München angereist bist. Schön, dass du da warst.
Gerne, Philipp.
Und dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Schön, dass sie wieder eingeschaltet haben jetzt in unserer August-Folge. Die nächste Folge heißt dann September. Die wird dann auch wieder ein bisschen später kommen, Ende des Monats. Wir sind diesen Monat wieder ein bisschen früher dran. Tendenziell haben wir dann auch ein paar mehrere Themen dann am Start, weil dann auch die Sommerpause rum ist. Das heißt, der Staat kann dann auch gerne wieder was umsetzen. Ja, und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es denn dann wieder heißt. Das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.